Guten Morgen. Wir grüßen den, der anders kam, als man es von ihm dachte. Haben wir eben gesungen. Erinnert ihr euch? Was dachten denn die Leute? Die Leute dachten an einen repräsentativen Erlöser. Königlich, in Purpur, in irgendeinem Palast zur Welt gekommen. Und wer kommt? Ein Säugling, hilflos, bedürftig, in einem Stall, kalt, dunkel, vielleicht sogar auch feucht, irgendwie wie heute so Nebelschwaden, die da so in den Schafstall reinziehen und es ungemütlich machen, sodass die gerade frisch gewordene Mutter dankbar ist für den Ochsen und den Esel, die noch ein bisschen tierische Wärme verbreiten. Wieso das Ganze? Warum kommt Gott so? Nicht nur, weil Gott irgendeinen Spleen hat, weil Gott irgendwie es mal besonders machen möchte, sondern Gott hat von A bis Z einen Plan. Wenn Gott diese Welt erlöst, dann geschieht es nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch Glaubwürdigkeit, durch Identität, durch Authentizität, dadurch, dass jemand sich selbst, dem Wort Gottes, dass Gott sich selbst treu bleibt. Gott kommt gewaltlos. Er kommt nicht als Herrscher, der Gewalt anwendet und sein Programm mit Gewalt durchdrückt, sondern Gott kommt als jemand, der leise, bedürftig, arm und hilflos, gewaltlos eben kommt. Das ist Teil des Planes Gottes, weil am Ende, nachdem dieses Kind in der Krippe erwachsen war und gepredigt hat und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten und dann dachten, jetzt ist dieses Komische mit Gott vorbei, weil dann Gott erst zum Zuge kommt, indem er diesen Jesus von den Toten auferweckt. Das ist der Zusammenhang. Von Anfang an hatte Gott diese Auferweckung von den Toten schon im Kopf und im Plan. Das macht eigentlich den Sinn. Mensch sein gewaltlos, aber die Macht Gottes wird daran offenbar. Das will Gott. Wir haben heute auf diesen einen Predigttext, der auf diesem Weg von diesem hilflos und arm, nackt geborenen Retter der Menschheit zu Weihnachten hin zu dem gekreuzigten und vor aller Welt gescheiterten Weltverbesserer irgendwie ist. Auf diesem Weg braucht dieser Niemand, der er ist, dieser Nobody, braucht er ein bisschen, wir sagen vielleicht auf Denglisch, Promotion, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Gott hat seinen Öffentlichkeitsarbeiter geschickt. Das ist nicht irgendwer, sondern wir alle kennen ihn. Er heißt Johannes, der Täufer. Nicht Johannes Hofmann, es ist Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer ist jemand, der eine laute Stimme ist und jemand, der überzeugend ist, auch in seiner ganzen Persönlichkeit. Jemand zum Beispiel, der hochmodern, der einen grünen Fußabdruck hinterlässt, der wenig Ressourcen für sich verbraucht, der wenig isst, ganz, also der hatte keinen Bauch, so wie ich, keinen Wohlstandsbauch, sondern der hat von dem gelebt, was er in der Wüste findet und hat in der Wüste übrigens gelebt und hat in Konzentration auf Gottes Wort gelebt und in Konzentration auf die Einflüsse, auf die Einflüsterungen des Geistes Gottes gelebt. Ein Mann, der sich konzentriert ganz auf Gott. Und nur so konnte er den richtigen Zeitpunkt hören. Dass dieser Mann kein Menschenkenner ist in dem Sinne, dass er nicht kein Diplomat ist und mit verbindlichen Worten auch die unangenehmsten Wahrheiten ausspricht. Nein, dieser Mann winkt mit dem Zaunpfahl. Und so habe ich diese Predigt überschrieben. Der winkt mit dem Zaunpfahl. Was sagen, ist ja eine deutsche Redewendung, ja, ein Sprichwort. Was meinen wir mit dem Wink mit dem Zaunpfahl? Erstens, es ist eindeutig. Und zweitens, es ist sogar ein bisschen übertrieben, ein solcher Hinweis. Warum? Damit er nicht übersehen werden kann. Deshalb winkt man mit dem Zaunpfahl, wo man sonst vielleicht einen kleinen Hinweis oder so im Gespräch mal so eine Bemerkung fallen lässt und darauf hofft, dass das Gegenüber, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin, das dann schon versteht und sich daran hält. Der Wink mit dem Zaunpfahl ist, dass man es ganz klar und deutlich ein bisschen plump auch anspricht und sagt, so pass mal auf, mach mal das jetzt so, sonst läufst du an die Wand. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und das ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer winkt mit dem Zaunpfahl, grob, ein bisschen plump, aber er sagt die Wahrheit. Wir hören auf den Predigtext. Ach so, übrigens, wenn man schaut, wie die Predigtexte, ihr könnt es ja jetzt schon lesen, ja, aber wenn man in die Predigtexte, in die vorgeschlagenen Predigtexte schaut, dann hat man immer nur auszugsweise hier aus dem Kapitel diese Sachen. Da sind dann Verse weggelassen und ich habe aber von Kapitel 3, die Verse 3 bis 14 komplett genommen, weil sie eben deutlich machen, was Johannes, der erfüllt ist vom Geist Gottes und auch irgendwie brennt für diesen Erlöser, der da kommt. Er selber ist es nicht. Die Menschen haben schon irgendwie die Idee, dass er es sein könnte, aber er ist es nicht, sondern er zeigt mit einem riesigen Zaunpfahl sozusagen, weist er darauf hin, dass der Erlöser jetzt kommt, bereitet euch vor. Johannes kam in die ganze Gegend um den Jordan, ich lese jetzt den Predigtext mal vor, und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. So wie es geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, Kapitel 40, 3 bis 5, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, zur Vergebung ihrer Sünden. Und jetzt kommt's, das ist schon ein bisschen plump, ja. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnet werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben doch Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen, in Klammern, andere Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir jetzt tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Wer Speise hat, tue ebenso. Da kamen auch die Zöllner
um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihm, fordert nicht mehr Zoll, als euch vorgeschrieben ist. Da kamen auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. So, wir haben jetzt sozusagen, unsere Predigt habe ich angefangen mit einem großen Blick von Gottes Plan sozusagen, was Gott so will. Und dann haben wir ja heute so einen schönen Wochenspruch, freut euch in dem Herrn, denn der Herr ist nahe und so weiter. Und jetzt kommt hier aber so ein bisschen der grobe Klotz in dieser Predigt. Ja? Was will er? Passt das noch in unsere Woke und so ein bisschen christlich entfremdete Gesellschaft rein? Kann man da noch über Sünde reden und so weiter? Ist das noch angebracht? Ich denke, es ist angebracht. Es geht auch gar nicht mehr ohne. Und ich glaube, die Probleme unserer heutigen Gesellschaft sind hier durchaus auch mit schon genannt. Zum einen ist da also die Erwartung auf Erlösung. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll ebener Weg werden. Ich denke, es ist wie so ein Autobahnbau, ja, dass man, dann werden halt Brücken über Täler gebaut und Berge abgetragen oder Berge untertunnelt und so, das ist alles schön gerade. So muss man sich vorstellen, das ist hier das Bild, was hier dahinter steckt. Alles bereit machen, damit Gott kommen kann. Gleichzeitig weiß niemand, wer es ist, der da kommt. Das ist die Aufgabe von Johannes. Johannes bereitet vor, um die Menschen aufmerksam zu machen. Hier geschieht bald etwas. Der Erlöser ist schon geboren. Er ist ungefähr so alt wie Johannes der Täufer, aber er ist noch nicht an die Öffentlichkeit getreten und Johannes bereitet das vor. Und Johannes hat eine Botschaft. Und das ist, glaube ich, etwas, was es lohnt, sich hier zu verkündigen und was wichtig ist. Ohne das kann man auch im Grunde nicht Christ sein, ohne diese Predigt. Tut Buße, kehrt um. Buße heißt ja nichts anderes als umkehren. Ich bin auch so ein bisschen Eisenbahn-Fan und so. Oder hier die Straßenbahn kann man auch sehr schön sehen. Die Straßenbahnen hier haben zwei Führerhäuser, dass sie in eine Richtung fahren können und dann gibt es dort keine Wendeschleife. Dann kann aber der Straßenbahnfahrer auf die andere Seite gehen, steigt in das andere Führerhaus und so kann die Straßenbahn ihre Fahrtrichtung einfach umdrehen und fährt zurück an ihren Ausgangspunkt. Genau das ist Buße. Im übertragenen Sinn. Fahr nicht weiter in deine falsche Richtung. Führerhaus auf der anderen Seite benutzen. Wieder zurück zu Gott fahren. Das ist Buße. Das ist Inhalt dieser Predigt sozusagen. Ja? Ich glaube, wir können uns schön freuen über freut euch, der Herr ist nahe und so weiter, wenn nicht dieser ernste Hintergrund uns vor Augen steht, dass wir unsere Richtung ändern müssen und zurück zu Gott uns bewegen müssen. Dass der Erlöser kommt, verlangt von uns eine Entscheidung. Es ist nicht so, dass wir unsere Erlösung machen. Das ist nicht so. Wir können uns noch so viel anstrengen, noch so viel spenden fürs Bedelcafé oder da selber noch mitarbeiten und sonst liebe, gute Menschen sein und so. Das wird uns nicht erlösen, sondern es wird uns erlösen, dass wir unsere Herzensrichtung ändern und in die andere Richtung fahren, wo es wieder zu Gott geht und nicht immer weiter weg von Gott. Einfach umsteigen, das Führerhaus auf der anderen Seite benutzen,
zurück zu Gott. Also, das Erste, was Johannes sagt, ist die Freude. Das ist richtig. Das Zweite, was Johannes sagt, ist der Aufruf zur Buße, zur Umkehr der Lebensrichtung. Und Johannes ist nicht zimperlich dabei. Otterngezücht ist ja ein Schimpfwort. Schlangenbrut und Otterngezücht, das ist sprichwörtlich aus dem Luther-Kontext hier, aus der Übersetzung. So beschimpft Johannes seine Zuhörer. Warum? Woran denken wir, wenn wir Bibel und Schlange zusammen denken? Also Schlangenbrut und die Otter ist ja auch eine Schlange, eine giftige sogar. Was fällt uns als Erstes ein? Auf den ersten Seiten der Bibel kommt sie schon vor. Schlange ist sozusagen die mit der anderen Botschaft. Die Schlange hat die Botschaft, sollte Gott Recht haben, sollte Gott gesagt haben. Die Schlange ist diejenige, die die Richtung des Menschen auf Gott hin verändert, von Gott weg. Die Schlange steht für die Lüge. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet ganz gewiss nicht sterben. Die Schlange ist ein Bild, natürlich. Was können Schlangen, Tiere so heute? Das ist nochmal was anderes. Ja, Reptilien und so sind auch Geschöpfe Gottes. In der Bibel ist die Schlange das Bild für die Lüge des Teufels, die den Menschen von Gott abwendet, die das Misstrauen gegenüber Gott sät. Denn Gott weiß, an dem Tage, an dem ihr davon esst, werdet ihr wissen, was gut und böse ist. Und das sät den Zweifel daran, dass Gott es gut meint mit dem Menschen und ihm deshalb Dinge vorenthalten hat. Wir müssen darüber reden, wenn wir diesen Begriff Otterngezücht und Schlangenbrut hier verstehen wollen. Johannes bezeichnet die Menschen sozusagen als Kinder dieser Schlangenbrut sozusagen, als Menschen, die sich selber allzu gern belügen über ihre Richtung, über das, was sie tun, die sich so wenig hinterfragen, die sich so gewiss sind in ihrer Fahrtrichtung in Richtung Abgrund. Das meint die Zucht von Ottern, von denen, die ihre eigenen Lügen allzu gerne glauben und die Lügen der Schlange damals aus dem Garten Gottes. Das ist sozusagen Teil dieser Verkündigung und es muss auch gesagt werden, es ist bis heute auch nicht uninteressant und bis heute auch nicht falsch geworden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist nach wie vor aktuell. Denn jetzt kommt es. Es geht hier überhaupt nicht um irgendwelche großen Geschichten, sondern es geht hier um drei Alltagsbeispiele. Die Menge fragte ihn, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Was sollen wir denn anders machen, wenn wir jetzt in die andere Richtung fahren? Wer zwei Hemden hat, sagt Johannes, der gebe dem, der keines hat. Wer Speise hat, der gebe dem, der keine Speise hat. Es ist so einfach eigentlich. Nimm deinen Mitmenschen ins Visier. Jetzt möchte ich euch noch einen zweiten Gedanken nennen. Was wir jetzt hören und lesen, hier von dem, was Johannes den Menschen antwortet, korrespondiert mit den 10 Geboten. Die 10 Gebote sind unterteilt in den ersten Teil der Gebote, da geht es um unser Verhältnis zu Gott und in den zweiten Teil der 10 Gebote, da geht es um unser Verhältnis zu den Mitmenschen. Und Johannes sagt, wenn du jetzt Buße tust und mit Gott ins Reine kommst, dann ändere dein Leben und halte auch den zweiten Teil der 10 Gebote.
wenn du dich an den ersten Teil jetzt halten willst und kehrst um, fährst wieder in Richtung Gott, dann gehört es auch dazu, dass du jetzt mit deinen Mitmenschen in Ordnung kommst und guckst, ob dein Nächster, ob dein Mitmensch was anzuziehen hat. Und wenn nicht, dann gib ihm was. Und wenn du siehst, dass dein Mitmensch hungert, dann gib ihm was zu essen. Und so weiter und so fort. Ja? Dann kommen die Zöllner. Die Zöllner sind so eine super Gruppe. Das muss man auch mal wirklich sagen. Die Zöllner, das sind so Brüder, sozusagen Verräter. Eigentlich Verräter, Kollaborateure. Die Römer hatten Juda und Israel besetzt und sie sind als Besatzungsmacht auch bei den Juden verhasst gewesen. Mit denen arbeitet man nicht zusammen, aber die Zöllner sind Juden, Menschen aus dem israelitischen Glauben, die sich an die Besatzungsmacht verkauft haben. Käufliche, gewissenlose Gestalten sozusagen. Das sind die Zöllner, die im Auftrag Roms die Menschen von den Menschen Zoll eintreiben. Und diese Zöllner hatten tatsächlich rechtlich die Möglichkeit, mehr Zoll zu nehmen als die Römer haben wollten. Und ihre kleine Gewinnspanne konnten sie beim Zoll eintreiben mit Einpreisen. Das haben sie weidlich Gebrauch davon gemacht. Es ist die Rede davon, dass sie mehr als 200% Gewinn gemacht haben. Und die Menschen waren ihnen ausgeliefert, weil diese Zollstellen und so an den Städten, an den Stadttoren oder an Brücken oder wo auch immer Zoll erhoben wurde bei Gewässerübergängen und so weiter. Da standen immer auch ein paar Soldaten und der kleine Handwerker, der kleine Selbstständige, der da lang kam, der zitterte schon davor und wurde da unter Umständen auch in die Privatinsolvenz getrieben. Und so. Und deshalb waren die Zöllner nicht sehr beliebt, sondern extrem verhasst. Aber solche kommen jetzt auch zu Johannes. Und jetzt muss man sagen, Johannes schickt die nicht weg und sagt, für euch ist die Erlösung, Buße tun ist für euch nicht möglich, ihr seid außerhalb Gott, ihr seid Verfluchte. Nein, Johannes sagt, auch ihr könnt umkehren. Auch für euch gilt Gottes Gnadenangebot. Aber er sagt ihnen auch ganz klar, wie sie ihr Verhältnis zu ihren Mitmenschen in Ordnung bringen können. Hört auf, zu hohen Zoll zu nehmen. Hört auf, euch zu bereichern in unguter Weise durch die Macht, die euch Rom gegeben hat, sondern seid einfach ehrlich. Und dann kommen die Soldaten. Die Soldaten sind auch eine Gruppe, das ist eine spezielle Gruppe. Die Soldaten ist eine Gruppe, die nicht unbedingt Einheimische waren, sondern Männer aus den Nachbarvölkern. Das hat Rom mit Absicht so gemacht. Sie haben Männer aus den Nachbarvölkern jeweils in dem Gebiet eingesetzt. Judäische Soldaten wurden in benachbarten Regionen eingesetzt und aus dem Reich der Aramäer, was heute Syrien ist, aus dem Libanon und so, haben sie sozusagen Soldaten in Juda und Galiläa und Samarien eingesetzt. Ja, das war so. Und auch das schürte sozusagen ungute Sachen, nur Soldaten sind bewaffnet und die haben deshalb immer die Macht. Und die haben dann sicherlich auch mal ihr Mütchen gekühlt an den kleinen Aufständischen und so weiter, wo man mit friedlichen Mitteln, deeskalativ und so, auch weitergekommen wäre. Die Soldaten sind eigentlich Beschützer, aber sie lassen das so ein bisschen raushängen. So war es damals. Und dann haben Soldaten, die durften auch einfach so jemanden zwingen, einem Soldaten die Last zu tragen und so weiter. Und jetzt kommt's. Johannes sagt, wenn ihr euer Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen wollt und ihr fragt, was sollen wir dann in unserem Alltag tun? Wie sollen wir denn mit unseren Mitmenschen umgehen? Dann nennt Johannes glasklar bei den Soldaten die Sache, tut niemandem Gewalt, übt kein Unrecht, lasst euch genügen an eurem Sold und lebt als ehrliche Soldaten sozusagen. Was lernen wir von diesem ganzen Thema? Freude? Freut euch, der Herr ist nahe? Ja, aber richtige Freude. Keine Freude, die irgendwas verkleistert und irgendwas vergisst und übertüncht, sondern Freude, die entsteht, wo man ehrlich anfängt zu kommunizieren und die Probleme aufrichtig und klar beim Namen nennt. Nicht lieblos. Johannes ist nicht lieblos, aber er benennt die Probleme klar beim Namen. Die Probleme, die die Leute mit ihren Mitmenschen haben, die Zöllner und auch die Soldaten mit ihren Mitmenschen haben. Johannes ist nicht lieblos, aber sehr, sehr deutlich. Freude entsteht außerdem durch Umkehr. Da, wo Menschen umkehren, sprich altdeutsch Buße tun, ihre Lebensrichtung ändern und jetzt wieder Richtung Gott unterwegs sind. Ihr Lieben, das ist die einzige und die beste und die gesündeste frohmachende Botschaft, die wir kennen. Kehrt um, glaubt an das Evangelium. Ändert euer Leben. Bringt nicht nur euer Leben mit Gott in Ordnung, das ist der erste Schritt, sondern dann auch mit den Mitmenschen. Und dann, ihr Lieben, dann entsteht Freude, so wie wir es heute in unserem Wochenspruch gehört haben. Freut euch, der Herr ist nahe. Dann entsteht die Freude, die du anderen bereitest. Und dann merkst du, wie die sich freuen und wie du dich freust, weil du Dinge zurückbekommst. Egal, auf welche Weise du anfängst, mit anderen wieder in Ordnung zu kommen. Gott segne uns dazu, zu dieser Art von Umkehr und neuem Leben. Amen.